Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast jetzt im neuen Jahr 2025. Ihnen erstmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir starten jetzt wieder mit Informationen und Urteilen, die sich so zwischen den Jahren ergeben haben. An meiner Seite heute wieder Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Steffen Pasler von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, auch von mir die besten Wünsche fürs neue Jahr.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Steffen. Und dann fangen wir jetzt mal wieder mit aktuellen Nachrichten an. Ganz viel aus dem steuerlichen Bereich von mir. Ich würde gerne damit beginnen, dass zum Ende des Jahres nochmal die Information kam, dass sich das Bundesjustizministerium dann doch hat breitschlagen lassen, dass die Offenlegung der Jahresabschlüsse 2023 bis zum dann 1. April 2025 sanktionsfrei ist. Also die Fristen gelten weiterhin, aber es wird keine Bußgelder geben bis dahin. Von daher, das kam dann noch gerade so auf den letzten Drücker kurz vor Jahreswechsel. Ansonsten haben die Steuerberaterkammern auch noch mal zur Wirtschaftsidentifikationsnummer informiert. Hier würde ich gerne noch mal hervorheben, all diejenigen, die schon eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben, die werden keine Post mehr vom Bundeszentralamt für Steuern bekommen, in der ihnen dann die Wirtschaftsidentifikationsnummer mitgeteilt wird. Vielmehr gibt es eine Allgemeinverfügung in der Zwischenzeit, in der noch einmal klargestellt worden ist, meine UstID-Nummer hinten angehangen mit der 00001, das ist jetzt meine Wirtschafts-ID-Nummer erst einmal. Und all diejenigen, die noch keine UstID-Nummer haben, die werden dann tatsächlich Post in nächster Zeit bekommen. Wichtig zu wissen ist, bis Ende 26 sind wir wohl nicht verpflichtet, die Wirtschafts-ID-Nummer dann auch zu nennen auf allen möglichen Bögen. Ab dem 01.01.27 soll das dann verpflichtend sein, da muss ich immer die Wirtschafts-ID-Nummer auch angeben. Darüber hinaus, das BMF hat am 22.11.24 die Programmabläufe für den Lohnsteuerabzug für das Jahr 25 bekannt gegeben. Wir kommen nochmal auf den Inhalt gleich, ein bisschen spezieller, aber da geht es dann vor allem um Kinderfreibeträge und dergleichen. Die sind da schon eingearbeitet. Darüber hinaus hat das BMF am 10. Dezember 24 in einem Schreiben sich geäußert zu der Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten ab 2025. Und da sind die Werte etwas nach oben gesetzt worden. Fast kann man schon sagen, so aufgerundet. Frühstück liegt dann bei 2,30 Euro, Mittag- oder Abendessen bei 4,40 Euro. Und wenn ich eine Vollverpflegung dann anbiete, sind wir bei 11,10 Euro. Das sind dann also die neuen Werte ab dem Jahr 25. Darüber hinaus gibt es jetzt also auch schon Vordruckmuster für die Umsatzsteuervoranmeldung und für die Umsatzsteuererklärung 25. Die kann man beim Bundesfinanzministerium auch sich schon angucken. Die sind da also schon veröffentlicht worden. Darüber hinaus war das BMF weiterhin fleißig, nicht nur die UstVA und dergleichen, sondern auch der Vervielfältiger für die Bewertungsstichtage ab dem 01.01.25, gerade für den Erbschafts- und Schenkungssteuerbereich, sind auch veröffentlicht worden. Also auch die gibt es in der aktuellen Version und für all die Schenkungsfälle zum Beispiel jetzt ab dem 01.01.25 sind natürlich dann diese Werte anzuwenden. Einen gleichlautenden Ländererlass gab es am 16.12.24. Da ging es um die Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Flüge von Fluggesellschaften an ihre Mitarbeiter. Wer also so jemanden in seiner Mandantschaft hat, kann da mal gerne reinschauen. Die ganzen steuerlichen Themen rund um dieses Thema werden in diesem gleichlautenden Ländererlass noch einmal behandelt. Aus meiner Sicht wichtig, aber dann doch irgendwie skandalös, ein BMF-Schreiben vom 20.11.2024, in dem es um den 8c Absatz 1 Satz 1 KStG geht. Ganz kurz nochmal für uns alle, seit dem Jahre 2008 gibt es den 8c KStG. Man wollte damals den Verlustuntergang nochmal vereinfachen. Sie wissen, vorher der 8 Absatz 4 KStG alte Fassung war sehr kompliziert. Ich musste komische Voraussetzungen erfüllen und die meisten sind da eh drumherum gekommen. Jetzt sollte es einfach sein. Es gab beim 8c Absatz 1 Satz 1, da ging es drum, wenn ich mehr als 25% meiner Anteile übertrage, innerhalb von 5 Jahren und dergleichen, dann sollte teilweise mein Verlust untergehen. Das ist vom FG Hamburg, dem Bundesverfassungsgericht, vorgelegt worden und das hat ganz klar gesagt, diese Regelung ist so verfassungswidrig und aufgrund dessen ist diese Regelung gestrichen worden. Jetzt der neue 8c Absatz 1 Satz 1 KStG regelt nur noch, wenn ich mehr als 50% meiner Anteile, den weiteren Voraussetzungen, übertrage, dann geht mein Verlust komplett unter. Diese Norm liegt auch schon wieder beim Bundesverfassungsgericht, schon seit mehreren Jahren in der Zwischenzeit leider. Und es ist sehr stark davon auszugehen, dass das Bundesverfassungsgericht auch hier sagen wird, diese Norm ist verfassungswidrig. So hat das auch der BfH gesehen. Aus seiner Sicht ist diese Norm verfassungswidrig. Und im Jahr 2023 hat er entschieden, wenn jemand ADV beantragt und eben sich darauf beruft, dass diese Norm verfassungswidrig ist, dann kriege ich meine ADV. Das findet das BMF doof, wie man jetzt anhand dieses Schreibens vom 20.11.24 sieht. Die haben gesagt, dieses Urteil und die Entscheidung ist nicht anzuwenden. Aus deren Sicht ist der 8c natürlich weiterhin verfassungsgemäß und man hätte ja den 8d, wenn man die Verluste nutzen wollen. Und von daher gilt die Rechtsprechung des BFH nicht. Finde ich nicht richtig. Und man kann nur hoffen, dass die BfH-Rechtsprechung weiterhin so durchgezogen wird, dass es verfassungswidrig ist. Und wir müssen mal die Daumen drücken, dass irgendwann auch das Bundesverfassungsgericht sich zum 8c Absatz 1 Satz 1 äußert. Ein weiterer Punkt. NRW, Corona-Soforthilfe. Da gab es ja so ein paar Probleme in der Vergangenheit und in NRW hat das oberste OLG auch entschieden, das bisherige Rückmeldeverfahren hinsichtlich der Soforthilfe war rechtswidrig. Das ist eingestampft worden. Jetzt gibt es ja ein neues Soforthilfe-Rückmeldeverfahren. Hier muss man sich bis Ende Februar 2025 dann auch zurückgemeldet haben, die entsprechenden Berechnungen eingereicht haben. Also falls Sie da Ihre Mandanten unterstützen, allzu viel Zeit ist dann jetzt also auch nicht mehr. Ja, und wir hatten gerade über die Programmabläufe gesprochen. Am 20.12. war auch nochmal der Bundesrat aktiv und da ging es ums Steuerfortentwicklungsgesetz. Das ist verabschiedet worden, obwohl nicht mehr in seiner ursprünglichen Variante, sondern nur noch in einer extrem abgespeckten Variante. Und man kann eigentlich auch nicht mehr von Steuerfortentwicklung bei diesem Gesetz sprechen, denn Inhalt war nur noch, dass der Grundfreibetrag angehoben wird. Also im Jahr 2025 wird er bei 12.096 Euro liegen. Im Jahre 2026, das ist auch schon vorgesehen, wird er ungefähr nochmal um 300 Euro erhöht. Kinderfreibeträge werden ein bisschen erhöht, Kindergeld wird ein bisschen erhöht. Und bei der kalten Progression werden die Eckwerte um 2,6% nochmal verschoben. Für 26 gibt es dann entsprechend dann auch schon Anpassungen. Also das ist eingetütet, das ist aber auch alles, was in diesem Steuerfortentwicklungsgesetz drin ist. Aber wie gesagt, in den Programmabläufen ist es auch schon berücksichtigt. Also das ist dann alles schon mit drin. Tja, und was wir denn hier so an Steuersparnis bekommen, wird dann durch die Sozialversicherung komplett aufgefressen und sogar noch ein bisschen schlimmer gemacht. Wir hatten ja schon in einem unserer vorigen Casts darüber gesprochen, dass die Krankenkassen und dergleichen schon erhöht wurden. Was auch noch weiter erhöht worden ist, Ende des Jahres, die Beitragssätze der sozialen Pflegeversicherung werden nochmal um 0,2% auf 3,6% dann steigen. Da haben wir dann also auch nochmal erhöhte Sozialversicherungskosten, die, wie gesagt, die Steuer ein wenig auffressen. So, und jetzt rüber zu dir, Steffen, noch zu ein paar rechtlichen Themen.
Ja, vielleicht auch mal was Positives. Also das Bürokratieentlastungsgesetz 4 greift ja seit dem 1. Januar. Damit haben wir in einer Reihe von Gesetzen das Schriftformerfordernis ersetzt durch die Textform. Das heißt, statt Papier zukünftig E-Mail oder WhatsApp. Das betrifft zum einen etwa Arbeitsverträge, die eben nicht mehr in Papier abgelegt werden müssen, sondern durchaus jetzt in Textform abgefasst werden können. Vorsicht, das gilt nicht für befristete Arbeitsverträge. Da ist nach wie vor das Schriftformerfordernis zu beachten. Aber aus meiner Sicht, gerade bei der Arbeitnehmerüberlassung, ist es schon sehr von Vorteil, wenn man da nicht Zettel hinterher hin und her schicken muss, sondern wie überall auf der Welt dann eben das Ganze digital abwickeln kann. Aus gegebenen Anlass möchte ich gerne auch noch mal etwas sagen zu den Feiertagsregelungen. Wie die meisten ja wissen, gilt immer das Recht des Arbeitsortes. Das kann spannend werden beim Homeoffice. Einfaches Beispiel: Wir haben einen Menschen, der wohnt in Berlin und arbeitet für ein bayerisches Unternehmen im Homeoffice. Wenn in seinem Vertrag drin steht, dass sein Arbeitsort der Wohnort ist, wo er sein Homeoffice betreibt, dann musste der arme Mensch gestern arbeiten, weil in Berlin war gestern kein Feiertag, anders als in Bayern. Wenn aber in seinem Arbeitsvertrag steht, er kann sich beispielsweise aussuchen, ob er in Bayern am Schreibtisch sitzt oder in Berlin von zu Hause arbeitet, dann gilt weiterhin als Arbeitsort der Sitz des Arbeitgebers in Bayern. Dann hatte der gute Mann gestern frei. Einfach nur merken, es ist ähnlich wie das, was wie heißt das, Lagerungsprinzip im Steuerrecht. Das kann also durchaus irgendwie mal gravierende Folgen haben.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Da sollte man da vielleicht nochmal in seinen Arbeitsvertrag gucken, wenn man im Homeoffice arbeitet, wo man eigentlich arbeitet.
Genau.
Ja, kommen wir mal zu den Urteilen, die die Finanzgerichte noch in letzter Zeit so veröffentlicht haben. BFH-Urteile liefern wir Ihnen dann in der nächsten Folge dieses Podcasts. Erstmal, wie gesagt, dann zu den Finanzgerichten. Und das erste Urteil ist vom FG Münster, Urteil vom 6. November 2024, Aktenzeichen 7K 105 aus 24. Und da geht es nochmal um die kleinen Photovoltaikanlagen. Dann folgen Sie mir nochmal ins Jahr 2022, 1.1.22. Da wurden ja aus den Photovoltaikanlagen Liebhabereibetriebe qua Gesetzes 3 Nummer 72 ESTG. Und es gab schon Entscheidungen, vor allem vom FG Nürnberg, die haben gesagt, na ja, wenn du erst im Jahre 2022 dann Aufwendungen hattest, die du bezahlt hast erst im Jahre 2022, damals ging es um eine Umsatzsteuer-Nachzahlung für das Jahr 2021, dann können diese Kosten nicht mehr irgendwo angesetzt werden, weil angeblich der 3 Nummer 72 sagen würde, ich bin halt ein Liebhabereibetrieb, ich mache keine Gewinnermittlung mehr und dann kann ich für 22 keine Kosten mehr ansetzen. Jetzt hatte sich das FG Münster jetzt in einem ersten Urteil, vorher gab es schon einen Beschluss aus Münster, auch mit der Sache nochmal beschäftigt. Die haben ganz genau den Paragraphen 3c ESTG als auch den 3 Nummer 72 ESTG sich angeguckt und die haben gesagt, wenn ich noch im Jahre 21 halt ein ganz normaler Gewinnermittler war und dann qua Gesetzes dann 22 zum Liebhabereibetrieb wurde, dann kann es doch nicht sein, dass ich nachlaufende Kosten, die ich in 22 hatte, die aber ihren Ursprung in 2021 hatten, die ich für 21 gezahlt habe, dass die nicht mehr abgesetzt werden können. Hier wurde also im Steuerpflichtigen Recht gegeben, dass diese Kosten noch abzugsfähig sind. Ein wunderschönes Urteil, aber Revision ist ja, sogar schon anhängig. Hier ist das Aktenzeichen römisch 10 R30 aus 24. Und ja, dann können wir mal gespannt sein, wie der BFH entscheidet. Rein nach Menschenverstand kann er hier eigentlich nur dem FG Münster recht geben. Darüber hinaus haben wir von FG Düsseldorf ein Urteil vom 15. November 2024, Aktenzeichen 10 K1055 aus 20. Und da ging es um die Beteiligung an einer Fondsgesellschaft. Also das klassische Modell, dass ich als Kommanditist an einer KG beteiligt bin, wo ich am Anfang dann doch deutliche Verluste mache und diese Verluste mit meinen laufenden Einkünften verrechnen möchte. Da ging es um die Frage, kann ich diese Verluste tatsächlich verrechnen? Das ginge nicht, wenn es sich um ein sogenanntes Steuerstundungsmodell nach § 15b ESTG handeln würde. Dann könnte ich die Verluste nur mit Einkünften, positiven Einkünften aus diesem Steuerstundungsmodell verrechnen. Ja, und da ist eigentlich die Message des FG Düsseldorf, wir müssen uns den Einzelfall genau angucken. Es mag sein, dass ich meine Verluste mit anderen Einkünften verrechnen kann. In dem Fall handelte es sich aber um Steuerstundungsmodell. Deshalb war 15b ESTG anwendbar und von daher konnten die Verluste nicht mit anderen Einkünften verrechnet werden. Revision ist aber zugelassen. Also können wir auch hier nochmal abwarten, was der BFH dazu sagt. Ein drittes steuerliches Urteil, wieder vom FG Münster. Urteil vom 14. November 2024. Aktenzeichen 3K 2383 aus 23. Und auch Ja, also hier ging es um eine Erbschaft. Man hat ein Grundstück geerbt. Das Grundstück war immer ein Forstbetrieb. Es sollte auch in Zukunft wieder aufgeforstet werden. Jetzt aber zum Bewertungsstichtag, zum Zeitpunkt des Todes, da wurden Bodenschätze abgebaut. Und da hat das Finanzamt behauptet, das ist Grundvermögen und Grundvermögen wird anders bewertet als eine forstwirtschaftliche Fläche. Ja, und da hat das FG Münster gesagt, da hat das Finanzamt recht. Wir müssen tatsächlich auf den Stichtag gucken. Und das, was am Stichtag da passiert, das interessiert uns. Was all die Jahre vorher war, interessiert uns nicht. Was in Zukunft sein wird, interessiert uns nicht. Stichtag interessiert uns. Und da war es nun mal Grundvermögen. Und von daher sind hier die Bewertungssätze des Grundvermögens anzusetzen. Also schlecht für den Steuerpflichtigen, aber auch hier ist wieder die Revision zugelassen. Wo ebenfalls die Revision zugelassen ist, FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 4. Dezember 2024, Aktenzeichen 3K 3170 aus 22, und da gab es noch ein Parallelverfahren 3K 3142 aus 23. Da ging es nochmal um die Grundsteuer, und in Berlin gibt es das Bundesmodell. Und da ging es darum, ist denn das verfassungsgemäß oder nicht? Und hier der dritte Senat, das FG Berlin-Brandenburg, hat gesagt, ja, das ist verfassungsgemäß. Damit ist das FG Berlin-Brandenburg in Linie mit dem FG Köln. Die hatten ähnlich entschieden am 19. September 2024, und mit dem sächsischen FG, da gab es am 1. Oktober 2024 ein ähnliches Urteil. Wie gesagt, Revision ist zugelassen in Berlin-Brandenburg. Beim FG Köln, da gibt es schon eine Revision. Also das Ganze wird dann vom zweiten Senat des BFH entschieden werden müssen. Und ja, da können wir auch wieder gespannt sein, wie der sich dazu äußert. Ja, und jetzt rüber zu dir, Steffen, mit zwei
Ja,
rechtlichen Urteilen.
genau, einen kleinen Ausflug ins Insolvenzrecht. Das Landessozialgericht hat mit Urteil vom 24. Juli 2024, L10KR 343 aus 24, einen Fall zu entscheiden gehabt, wo eine Krankenkasse gegen einen Steuerberater einen Insolvenzantrag gestellt hat. Das ist also eine nicht ganz unübliche Praxis der Krankenkassen, bei offenen Beiträgen relativ schnell einen Insolvenzantrag zu stellen. Das Landessozialgericht hat nun entschieden, dass in einem solchen Fall die Krankenkasse zu einer sozialrechtlichen Ermessensentscheidung gezwungen ist. In dem konkreten Fall ging es um einen Steuerberater, der Gefahr lief, seine Zulassung zu verlieren, weil ein Insolvenzverfahren eine Vermutung eröffnet für einen Vermögensverfall, und der würde halt zu einem Widerruf der Bestellung als Steuerberater führen. Das hat die Krankenkasse nicht erwogen, und da wurde der Insolvenzantrag dann aufgehoben. Betrifft also nicht nur Steuerberater. Also in jedem Fall, wo eine Krankenkasse einen solchen Insolvenzantrag stellt, lohnt es sich nachzuschauen, ob denn diese Entscheidung sozialrechtlichem Ermessen entspricht. Wenn nicht, dann lohnt sich möglicherweise auch der Gang zum Sozialgericht. So, und in einem weiteren Fall hat das Bundesarbeitsgericht am 18.09.2024 zum Aktenzeichen 5 AZR 29 aus 24 nochmal klargestellt, was es denn bedeutet, dass der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert wird. Man könnte ja der Meinung sein, es wäre sowas wie eine öffentliche Urkunde, und dann müsste der Arbeitgeber den Gegenbeweis führen. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick relativ einfach, aber bedeutet, der Gegenbeweis ist erst dann geführt, wenn das Gericht die volle Überzeugung von der Unwahrheit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erlangt hat. Das, so das Bundesarbeitsgericht, ist dem Arbeitgeber aber meistens nicht möglich, weil er keine Kenntnis von den Krankheitsursachen hat und nur im eingeschränkten Maße in der Lage ist, Indiztatsachen vorzutragen. Deswegen, so das Bundesarbeitsgericht, genügt es, wenn das Gericht in seiner Überzeugung unsicher geworden ist. Unter uns Prozessrechtlern ist das natürlich eine Riesenwelt, die dazwischen liegt. Auf den ersten Blick ist das möglicherweise gar nicht so zu erkennen. Aber Wie gesagt, dieses Urteil in einer langen Reihe von Entscheidungen, die wir ja zum Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung jetzt gehabt haben in der letzten Zeit, nochmal deutlich zur Klarstellung. So viel von mir.
Ja, vielen Dank, Steffen. Ja, und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast dann in der nächsten Woche. Haben Sie eine
Ja, ich
schöne
freue mich
Woche.
auch. Ja, tschüss.
Tschüss.